Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Fördermittel-Podcasts Neues aus der Förderküche. Mein Name ist Henrik und ich sitze hier wieder mit meiner geschätzten Kollegin Mandy im Quartier der Berliner Volksbank.
Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ja, Henrik, beim letzten Mal hatten wir Regen, heute haben wir wieder die Sonne.
Ja, das Wetter ist wieder auf unserer Seite.
Genau, es ist zwar bitter kalt. Heute Morgen war ich mit dem Hund noch unterwegs und ich habe meine Handschuhe vergessen und danach waren die Finger so ein bisschen blau, unangenehm.
Ja. Ja, es ging mir tatsächlich genauso auf dem Weg zur Bahn, ohne Handschuhe, ohne Mütze. Das war schon richtig kalt, fast wie im Skiurlaub. Aber gut, jetzt sitzen wir hier im Warmen und das nicht ganz allein, sondern wir haben heute mal wieder Gäste mit an Bord.
Genau, Henrik, wen haben wir heute mit dabei? In unserer letzten bzw. in der ersten Episode 2025 haben wir es ja schon angekündigt. Wir haben heute die Bürgschaftsbank Berlin dabei. Und zwar vertreten durch Anja Rinno und Peter Straub. Herzlich willkommen, ihr beide.
Ja, hallöchen und guten Morgen.
Ach, große Freude, vielen Dank.
Wie war euer Weg hierher? Ich hoffe, sehr entspannt. Die Sonne hat euch bestimmt ins Gesicht geschienen. Und ja, seid ihr total motiviert, total gelassen, freut euch auf unseren heutigen Termin und für Peter, für dich natürlich, du hast es schon gerade gesagt, das erste Mal Podcast. Du hast ja schon vieles erlebt, aber Podcastaufnahme ist tatsächlich das erste für dich.
Ja, das stimmt. Also auch wirklich mit großer Vorfreude. Ich bin total gespannt. Also Neuland für mich.
Wir sind im Übrigen gut hergekommen. Die Frage kam ja am Anfang. Ja, die Sonne hat uns ins Gesicht geschienen im Auto. Wir mussten die Sonnenblenden runtermachen. Peter hat mich aber sicher durchs Stadtgebiet gelotst. Ich bin ja keine Ur-Berlinerin. Ich muss eigentlich immer ein Navi anhaben. Aber wir haben relativ spontan einen Parkplatz gefunden. Dafür waren wir sehr dankbar. Insofern sogar halbwegs pünktlich.
Ja, super. Dann würden wir tatsächlich einfach mal starten, Henrik. Ne? Wir wollten uns ja heute mal zusammensetzen, dass ihr unseren ZuhörerInnen vielleicht mal einen Überblick verschafft. Was ist die Bürgschaftsbank? Was sind eure Hauptaufgaben? Wie hat sich vielleicht auch eure Rolle in den letzten Jahren verändert aufgrund der wirtschaftlichen Situation in Berlin als aber auch für Brandenburg? Und habt ihr vielleicht auch Veränderungen in der Branchen, also in den Branchenzuordnungen feststellen müssen oder gibt es vielleicht Branchen, die ihr nicht ganz so gut unterstützen könnt?
Also wenn ich mal von vorne anfangen darf, was ich immer ganz gerne erkläre, wenn es darum geht zu erzählen, was wir als Bürgschaftsbank eigentlich machen beziehungsweise wer wir sind, ist so diese ganz, ganz, ganz große Überschrift. Wir sind dafür zuständig, kein sinnvolles, betriebswirtschaftlich sinnvolles Vorhaben an fehlenden Eigenkapital oder fehlenden Sicherheiten scheitern zu lassen. Das ist unser großer Kampfgeist an der Stelle.
Ja, und da wirken wir. Wir arbeiten mit der Hausbank zusammen, mit der Berliner Volksbank als Beispiel. Wir flankieren Gründungsvorhaben, klein- und mittelständische Unternehmen bei Investitionen, wenn es darum geht, es über eine Kreditfinanzierung darzustellen, keine Sicherheiten da sind, geben wir eine 1A-Kreditsicherheit in das Kreditengagement der Hausbank für unsere Geschäftspartner dann und sorgen dafür, dass die Hausbank entsprechend erstklassig abgesichert ist. Erstklassig abgesichert heißt, wir geben eine Bürgschaft, die auch wieder zu ungefähr ein Drittel rückverbürgt vom Land Berlin ist und ein Drittel rückverbürgt von der Bundesrepublik Deutschland. Ein Drittel ist meistens privat gestemmt.
Danke. Und sagt mal, so die wirtschaftlichen Veränderungen, die wir ja doch, oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten der letzten, sage ich mal, 1 bis 2 Jahre, Corona hatten wir so ein paar Themenfelder, aber auch eine hohe Inflation, die dazu geführt hat, dass die Kaufkraft in den einzelnen Bereichen vielleicht auch zurückgegangen ist. Habt ihr da für euch irgendwas feststellen können? Gibt es eine höhere Nachfrage nach der Verbürgung von den Bürgschaftsbanken oder habt ihr was gespürt?
Also Krisenzeiten sind meistens die Zeiten für die Bürgschaftsbanken. Bürgschaftsbanken gibt es bundesweit, also nicht nur in Berlin, wir sind die Fraktion Berlin, auch im Land Brandenburg, aber auch in allen anderen Bundesländern. Und ja, wir kommen eigentlich aus der Krise, aus dem Krisenmodus gar nicht mehr raus. Wir hatten tatsächlich die Pandemie. Da gab es gute Instrumente, wenig Insolvenzen. Die Zeiten haben sich geändert über angefangen Lieferketten, Inflation, Ukraine-Krieg, Verunsicherung, auch Verunsicherung durch die Politik. Letztendlich stellen wir fest, dass auch die Banken die Risikopolitik anziehen. Und dann ist es das perfekte Instrumentarium da, das Ganze zu flankieren. Und wir stellen fest, wir sind auch digital vertreten über ein Portal, über Finanzierungsportal, dass sehr, sehr viele Nachfragen kommen, die wir auch den Hausbanken dann teilweise wieder zurückgeben, flankiert durch unsere Instrumente Kreditsicherheit und Eigenkapital.
Vielen Dank an dieser Stelle für diesen Einblick. Du hattest es gerade schon angesprochen, Digitalisierung, das ist ja bei uns auch so mit das Megathema, eigentlich Gesprächsthema in jedem Kundengespräch. Magst du uns da mal kurz abholen, wie ihr euch digital aufgestellt habt und vielleicht auch das Thema Nachhaltigkeit in euren Bürgschaftsvergaben mit beleuchtet?
Na, vielleicht an der Stelle mal ganz kurz die Botschaft. Wir sind seit dem 1.10. letzten Jahres ein digitales Haus.
Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Kein Papier mehr.
Wir sind wahnsinnig dankbar dafür. Das hat uns tatsächlich viel Kraft gekostet und auch einen langen Weg für uns bedeutet. Am Ende sind wir aber ziemlich glücklich damit. Wir konnten unsere Papierakten abschaffen, für die wir vielleicht sogar in der Zwischenzeit verglichen mit vielen anderen Instituten etwas belächelt worden sind. Jetzt sind wir digital und sind stolz darauf, da entsprechend nachhaltiger agieren zu können und selber wirtschaften zu können.
Wir schauen auch da, unsere Bankpartner mitzunehmen. Voller Stolz kann ich berichten, hier im genossenschaftlichen Sektor mit den Volks- und Raiffeisenbanken. Es gibt eine Omnikanal-Plattform, die gerade relaunched wird, gerade für Investitionsfinanzierung, Kreditgeschäft. Also das Handwerkszeug nach draußen und nach innen im genossenschaftlichen Bereich sind wir jetzt auch voll integriert. Das heißt, man kann unseren Service auch gleich auf Knopfdruck mit einbinden. Also auch da funktioniert dann die Kommunikation voll digital. Da sind wir sehr, sehr stolz. Wir kommen aus einer anderen Ecke, waren ein bisschen hinterher und sind jetzt in allen Belangen komplett angekommen.
Aber das Thema Nachhaltigkeit ist uns natürlich auch bei den Vorhaben, die wir unterstützen, wichtig. Wir schauen natürlich, ESG ist ja so ein Riesenthema. Wir schauen in der Zwischenzeit bei jedem Vorhaben darauf, inwieweit ESG-Kriterien da eine Rolle spielen. Wir prüfen es nicht ganz so in der Detailtiefe ab, wie das unsere geschätzten Bankpartner machen. Aber auch wir diskutieren in unseren Gremien tatsächlich bei bestimmten Unternehmen, bei denen das ein bisschen stärker zum Tragen kommt, das Thema ESG. Ja.
Wobei wir auch immer in einen Spagat kommen. Denn wir haben ja wahnsinnig viele Unternehmen, die nicht unbedingt ESG-freundlich aufgestellt sind. Bäckereibetriebe, Fleischereien, also eigentlich unsere klassische mittelständische Kundschaft. Und per Definition sind die einfach, sage ich mal, im roten Bereich, wenn man ein Ampelsystem anguckt. Und es ist teilweise sehr, sehr schwierig in dem Bereich Unternehmensnachfolgen oder aber auch neue Finanzierung darzustellen. Da haben wir natürlich die Chance als Bürgschaftsbank, diesen Weg auch mit den Kunden zu beschreiten, auch da Finanzierung mit der Hausbank darzustellen und so einen Prozess der Umrüstung ESG-konform auch entsprechend zu begleiten.
Okay, Nachhaltigkeit. Haken hinter, oder?
Ja, vielleicht eine Ergänzung.
Ja, gerne, Peter.
Ich weiß, dass inzwischen sehr viele Institutionen Bienenvölker unterhalten. Also eigentlich ist eine Bürgschaftsbank immer sehr klein. Wir sind 30 Leute, eigentlich genau genommen mit der Nachfolgezentrale 33 Leute, Menschen an Bord, haben aber 20.000 Kolleginnen auf dem Dach. Und zwar machen wir auch jetzt Honig, um auch da die Flora entsprechend im Gang zu halten. Und unser Bienenvolk ist total ergiebig, also wir machen solche Sachen, aber auch letztendlich energetisch bauen wir auch in der Bürgschaftsbank alles um. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine Ökobilanz machen lassen und zum ersten Mal habe ich Wirtschaftsprüfer ratlos gesehen, mit dem Potenzial aufzeigen, was wir tatsächlich noch machen können. Also da sind wir auch sehr weit vorangeschritten.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle vielleicht erstmal. Ja. Wie ihr vielleicht vernommen habt, in unserer ersten Podcast-Folge in diesem Jahr war ich ja Anfang Januar beim Informationsfrühstück der Bürgschaftsbank in Brandenburg, in Potsdam, und habe dort tatsächlich neues Programm mitgenommen, was ihr gemeinsam, also Berlin und Brandenburg, aufgesetzt habt, und zwar den Eigenkapitalbooster. Wollt ihr unseren ZuhörerInnen darüber vielleicht nochmal ganz kurz berichten? Was ist das für ein tolles Programm aus meiner Sicht? Ja, was bietet es? Und ja, vielleicht habt ihr auch schon die ersten Erfahrungen. Seit gestern läuft es, glaube ich, ne? Gibt es tatsächlich schon Anfragen? Waren da Kolleginnen und Kolleginnen schon in den Startlöchern mit ihren Kunden und haben euch bombardiert?
Ja. Ein tolles Programm. Also das, da geht es um Eigenkapital. Vielleicht darf ich nochmal ausholen. Die MBG macht eine stille Beteiligung für unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen oder Gründungsvorhaben, immer dann, wenn Eigenkapital fehlt. Eigenkapital sollte immer eingesetzt werden bei allen Investitionen. Man spricht immer so von optimal eigentlich 40% Eigenkapital. Wir sind nicht so anspruchsvoll mit unseren Bankpartnerinnen. Wir wollen aber dann doch eine entsprechende Eigenkapitalquote in den Investitionsvorhaben auch sehen. Und das können wir flankieren mit der MBG, Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, gemeinsam mit dem Land Brandenburg, mit der Bürgschaftsbank Brandenburg. Und da können wir eine stille Beteiligung zur Verfügung stellen. Also wenn wir über Eigenkapital sprechen, haben ja manchmal Unternehmerinnen und Unternehmer gleich Ängste, weil Anteile abgegeben werden müssen. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern wir stellen tatsächlich Fresh Money zur Verfügung, langfristig mit einer langen Tilgungsaussetzung, um eine Investition realisierbar zu machen. Diese stille Beteiligung hat aber ihren Preis. Und jetzt kommen wir zu diesem Eigenkapitalbooster, weil wir uns da was Besonderes ausgedacht haben.
Ja, und zwar haben wir einfach mal ausprobieren wollen, wie preisempfindlich der Markt an der Stelle ja wirklich ist. Und hat Peter gerade schon gesagt, unsere Eigenkapitalstärkung mittels der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft ist nicht wirklich das günstigste Produkt verglichen mit Fremdkapital, typischen Krediten und Darlehen. Gemessen an dem, was es aber eigentlich leisten kann, nämlich die Eigenkapitalseite der Bilanz tatsächlich zu stärken, ist es dann wiederum an der Stelle eigentlich ein ziemlich starkes Produkt und gar nicht so teuer, wenn man das mal mit Venture Capital oder Business Angels vergleicht. Und dann wollen wir ja nicht mal mehr mitreden. Wir haben ja gar kein Mitspracherecht und kaufen gar keine Anteile. An der Stelle eigentlich eine ziemlich tolle Sache. Und um das Ganze ein bisschen stärker in den Markt zu platzieren, beziehungsweise vielen Unternehmen auch mit kleineren Abschnitten mal die Chance zu geben, sich mit diesem Produkt auseinanderzusetzen und das ein bisschen bekannter zu machen, haben wir uns diesen Eigenkapitalbooster überlegt. Da kann man einen Abschnitt zwischen 50 und 150.000 Euro ins Unternehmen reinnehmen. Und statt der klassischen Konditionen, die eher so bei, ich sag mal, 12% fest plus 2% gewinnabhängig liegt, so in etwa, haben wir hier im Sonderangebot quasi ein Kontingent, was wir zu 5 plus 5 rausgeben. Das heißt 5% Festentgelt und 5% gewinnabhängig. Auch insbesondere für die Unternehmen interessant, die am Anfang ihrer, ich sag mal, wirtschaftlichen Tätigkeit stehen und eher noch mit Verlustjahren planen und insofern ja vielleicht durchaus sagen, ich muss jetzt ja noch nicht gleich das gewinnabhängige Entgelt bezahlen und wenn es dann soweit ist, bin ich darauf vorbereitet, habe aber in der Zwischenzeit das günstigere Festentgelt nutzen können. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Genau. Ja, jetzt habe ich ja mitgenommen bei dem Informationsfrühstück, der Topf, der uns hier zur Verfügung steht, der ist sehr, sehr klein. Deswegen, wie gesagt, nochmal meine Frage, gab es, wie gesagt, seit gestern gibt es das Programm? Gab es tatsächlich schon Anträge bei euch in Berlin? Ja, und was denkt ihr, was prognostiziert ihr, wie schnell kann der Topf vielleicht ausgeschöpft sein? Der liebe Kollege von der MBG in Brandenburg, der Herr Maurer, hatte mir ja berichtet, wenn der, sag ich mal, innerhalb von 1, 2, 3 Monaten leer ist, dass man durchaus bereit wäre zu überlegen, diesen Topf nochmal aufzustocken. Ja, aber was denkt ihr, wie wird die Nachfrage sein?
Ja, Mandy, du hast es schon trefflich ausformuliert. Ja, ich denke, wir werden recht schnell vergriffen sein tatsächlich. Also aktuell haben wir hier in Berlin schon 3. Ich glaube sogar seit heute 4 Anfragen, wie gesagt, gestern gestartet. Wir bringen da auch sehr stark die Start-up-Bewegung mit rein, denn oftmals werden da gar nicht die Millionenbeträge abgerufen, zum Beispiel in der Impact-Start-up-Szene, sondern auch kleinere Größenordnungen, mit denen man schon wahnsinnig viel anstellen kann. Und das kristallisiert sich bei uns auch raus, dass tatsächlich, ich denke, das ganz schnell vergriffen sein wird. Also als Appell jetzt in dieser Runde, ruft uns an. Noch ist etwas frei und ich denke, wir können da auch entsprechend wirken.
Okay, ich habe tatsächlich schon in meinen Teams wirklich Werbung gemacht für diesen Einkapitalbooster. Ja, habe in Brandenburg, also in Potsdam, die Kollegen ermuntert, mit ihren Kunden nochmal in die Gespräche zu gehen. Gerade dann, wenn es bei uns ein bisschen schwierig ist mit einer Kreditvergabe. Wir wollen aber den Kunden oder den UnternehmerInnen helfen und unterstützen. Selbst wenn wir heute als Volksbank nicht tätig werden können, können wir sie aber mit Unterstützung von euch über den Einkapitalbooster wieder aufbauen, um vielleicht im Folgejahr oder in 2 Jahren tatsächlich wieder mit unseren Kunden und Kundinnen Geschäfte zu machen. Tolles Programm, ja, an der Stelle.
Ganz, ganz wichtiger Hinweis. Es ist ja so, dass es oftmals im Unternehmen Schwankungen gibt. Ein Unternehmen ist von der Bonität abhängig. Das heißt, in Krisenzeiten verschlechtern sich meistens die Jahresabschlüsse. Und wie gesagt, die Risikopolitik der Banken wird auch anspruchsvoller. Und man kann nicht immer alles, auch wenn man langjährig miteinander verbunden ist, begleiten. Und genau in solchen Situationen ist so ein Instrumentarium wie die stille Beteiligung ein perfektes Instrument, um entsprechend solche Zeiten zu überbrücken. Und das machen wir recht gern. Darf ich hier, wenn wir jetzt schon bei der Volksbank sitzen, noch ein Anekdötchen zum Eigenkapital?
Sehr gerne, Peter. Ja, schieß einfach los.
Als ich angefangen habe bei der Bürgschaftsbank, das war genau im Jahr 2017. Ich habe mich auch ganz frisch mit der Materie vertraut gemacht, auch insbesondere was die MBG, Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, mit der stillen Beteiligung macht und saß bei meinem ersten Kundentermin, Bürgschaftsbank, gemeinsam mit der Volksbank. Es ging um eine größere Investition, 3 Millionen Euro. Es sollte was gebaut werden. Es war ein Handelsunternehmen im Automotive-Bereich und ein neuer Standort. Der Standort sollte entwickelt werden und wir saßen zusammen und haben überlegt, wie wir das gemeinsam stemmen. Und in dem Gespräch, ich bin auch manchmal ein bisschen mit schmunzelnd, mit meinem Augenzwinkern provokant unterwegs, dahingehend, dass ich den Unternehmer gefragt hatte, der wollte bei den 3 Millionen, ich glaube 250.000 Euro Eigenkapital einsetzen. Das ist schon eine stolze Leistung, wenn man es relativ betrachtet und wenn man nochmal drüber nachdenkt, eine stabile Finanzierung, 40% Eigenkapital, na gut, sagen wir auch 30% ist auch in Ordnung, da fehlt noch ein bisschen was dazu. Und ich habe schmunzelnd, augenzwinkernd ihn gefragt, warum setzen Sie nicht mehr Eigenkapital ein? Er war ein bisschen entrüstet, hat sich zurückgelehnt und gesagt, Herr Straub, ich würde mehr Eigenkapital einsetzen, wenn ich mehr Eigenkapital hätte. Was meinen Sie, warum wir hier am Tisch sitzen? Und dann meinte ich schlicht und ergreifend, naja, weil wir dann das Eigenkapital für Sie reingeben. Und so haben wir gemeinsam geschlossen, Berliner Volksbank und die Bürgschaftsbank, diese Finanzierung gestemmt. Und der Unternehmer war total glücklich. Auf die Rückfrage und jetzt nochmal auf die Konditionen sprechen zu kommen, habe ich festgestellt bei vielen, vielen Gesprächen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer gar nicht so heftig auf die Kondition reagieren. Natürlich vergleicht man, weil es darlehensähnlich ist, aber mit Merkmalen Eigenkapital, das ist dieses berühmte Mezzanine Capital, dass es teurer ist als die Bankfinanzierung, aber letztendlich Vorteile bringt für die Unternehmer und meistens sind tatsächlich die Bedenken auf der Bankseite, weil da sehr oft gematcht wird mit der KfW oder mit den Instrumenten der Investitionsbank Berlin oder anderen Fördermitteln und da können wir nicht mithalten. Es hat aber einen ganz anderen Charakter, eben dass wir uns auf die gleiche Ebene der Unternehmerinnen und Unternehmer stellen.
Du sagst das gerade, dass wir Banker immer so ein bisschen die Stirn runzeln, wenn wir sagen, wir nehmen die MBG mit rein, wir nehmen die Bürgschaftsbank mit der Bürgschaft mit rein. Wir sprechen ja dabei auch über Beihilfen und dann ja, Henrik und ich, wir haben es oftmals, dass wir gerade insbesondere im letzten Jahr viel die Beihilfethematik separat ausrechnen mussten. Wie viel Luft haben wir in den einzelnen Beihilfeverordnungen noch? Aber ja, ich gebe dir recht, wir sollten manchmal auch aus der Vermutungsfalle rauskommen, wir Banker, ja, und tatsächlich mal den Kunden befragen, was will er denn? Ne, wir versuchen immer so die schützende Hand drüber zu halten, wir sprechen ja über Subventionen, aber ich gebe euch recht, wir sollten an der einen oder anderen Stelle enger miteinander uns auszutauschen und mal zu gucken, wie kann man dann mit den Beihilfewerten individuell noch arbeiten. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Henrik, ich glaube, eigentlich mein Thema, was ich ja noch mitgebracht habe vom Informationsfrühstück bei der Bürgschaftsbank, die Nachfolgezentrale.
Ja, Peter, du hattest es schon angesprochen vorhin. Ihr habt euch personell nochmal verstärkt. 30 plus 3, sagtest du vorhin. Ihr habt eine Nachfolgezentrale am Start. Was genau hat es damit auf sich und wie könnt ihr Nachfolgerinnen und Nachfolger beziehungsweise abgebende Unternehmen in diesem Prozess unterstützen?
Ja, danke für das Stichwort. Das erfüllt uns Bürgschaftsbank total mit Stolz. Es ist ein Novum hier in Berlin. Wir haben wahnsinnig viele klein- und mittelständische Unternehmen. Also Berlin ist tatsächlich im Bundesgebiet führend mit der Quote, was in diesem Bereich unterwegs ist, insbesondere bei den kleineren und mittelgroßen tatsächlich Unternehmen. Die Unternehmen hier in Berlin sind meistens tatsächlich auch geführt durch die sogenannte Boomer-Generation. Das heißt, sie sind inzwischen knapp vor 60, manchmal über 60, manchmal sprechen wir auch mit über 70-jährigen Personen, die immer noch im Unternehmen aktiv sind. Und wir haben in Berlin das Problem, dass zwar das Bewusstsein da ist, dass ein Unternehmen auch eine Nachfolge braucht, aber wir haben keine Transparenz an den Märkten. Das heißt, es gibt die Schwierigkeit, Menschen zusammenzubringen, Unternehmensinteressierte, die gerne als Nachfolger einsteigen, aber auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer Nachfolge zu finden. Und seit einem halben Jahr sind wir am Start. Es ist eine Kooperation, ein Joint Venture kann man eigentlich schon glattweg formulieren zwischen der Industrie- und Handelskammer Berlin, Handwerkskammer Berlin und der Bürgschaftsbank Berlin. Und das Ganze wurde auch richtig durch auch einen Booster in Gang gesetzt durch das Land Berlin, die auch natürlich diese Notwendigkeit gesehen haben. Wir wollen definitiv hier unsere Unternehmenskultur am Leben erhalten in Berlin. Und da haben wir uns zusammengetan und diese Nachfolgezentrale gegründet. Und ja, es fing an mit 3 Personen. Inzwischen sind wir eigentlich schon 4 bei der Bürgschaftsbank. Ich habe vorhin eine Person vergessen. Es ist aber auch ganz, ganz neu. Und noch 2 zusätzliche von der IHK mit beigesteuert, die im gleichen Feld mit unterwegs sind, um die Nachfrage auch wirklich zu bewältigen. Denn wir haben inzwischen weit über 600 digitale Anmeldung in unserem Portal. Es ist ein digitaler Zugang. Es ist für Nachfolgeinteressierte, aber auch abgebende Unternehmen da diese Plattform sehr einfach gestrickt. Man meldet sich an, man gibt Informationen preis, je nachdem, wie viel das Unternehmen schon preisgeben möchte. Manche laden auch gleich Jahresabschlüsse und andere Sachen rein, auch Gutachten, Bewertung des Unternehmens. Die Interessierten, die machen auch eine Bewerbung, bringen ein Motivationsschreiben bei. Wir nehmen dann aus der digitalen Welt Abstand, nehmen körperlich den Kontakt auf, sprechen mit den angemeldeten Personen, treffen uns mit den Personen und gleichen ab die weichen Faktoren, die harten Faktoren, ist es passend und führen Matches herbei. Und inzwischen haben wir schon in der kurzen Zeit 30 Matches eingeläutet. Es ist aber noch nicht, es dauert seine Zeit, solche Verhandlungen. Es ist noch nicht zu einem Kontrakt gekommen, also noch nicht zu einer tatsächlichen Übergabe, aber sehr erfolgreiche Gespräche. Und von diesen 600 Anmeldungen sind ungefähr ein bisschen überzählig die Interessierten, die Nachfolgeinteressierten. Wir dachten, das ist das größte Problem, Menschen zu begeistern, Unternehmen zu übernehmen. Das ist sogar die stärkste Fraktion. Insoweit bin ich sehr zuversichtlich. Jetzt kommt noch am Ende der Wermutstropfen. Wir sind überflutet worden, das hört man ja. Und ich habe erzählt, mit wie vielen Menschen wir angefangen haben. Und jetzt versteht man auch, warum wir jetzt auch mit dem Menschenaufbau bei uns in der Bürgschaftsbank weiter vorankommen. Wir haben vom Social-Media-Bereich erstmal die Kampagnen gestoppt, dass wir erstmal diese wahnsinnige Vielfalt an Anfragen erstmal gehandelt bekommen. Das heißt, wir werden nächsten Monat wieder voll in den Marketing-Themen reingehen, dass man auch uns kennenlernt, damit man weiß, es gibt eine Lösung in Berlin und man muss nicht mehr ein Unternehmen einfach nur abschließen, wenn man keine Nachfolgerin, Nachfolger findet, sondern man hat eine Lösung. Und das erfüllt uns wirklich mit totalem Stolz.
Und vielleicht erzähle ich mal ganz kurz was dazu zur Nachfolgezentrale. Ich war nämlich gestern bei einem ehemaligen Kunden von mir und ihr werdet es kaum glauben, er ist 80, topfit. Mit seiner Frau führt er gemeinsam noch das Unternehmen, aber hat natürlich, beziehungsweise ist seit, ich glaube schon das letzte Mal, als ich noch mit ihm zusammen als Berater saß, auf der Suche nach einem Nachfolger. Und ich bin gestern auf beiden Portalen unterwegs gewesen mit ihm. Ich habe ihn natürlich unterstützt, ne? Sich auf der Plattform zurechtzufinden, sich zu registrieren und die Fragen zu beantworten. Und ich muss wirklich sagen, es ist leicht. Das kann jeder. Und selbst mein 80-jähriger ehemaliger Kunde, der mich um Unterstützung bat hier, der hat das verstanden, der wusste, was er anklicken musste. Und das war überhaupt nicht kompliziert und gar nicht schwer. Also von daher der Aufruf an alle, die vielleicht abgeben wollen oder aber auch Interesse haben, ein Unternehmen zu übernehmen, meldet euch an. Berlin und Brandenburg haben unterschiedliche Plattformen, jedes Bundesland sein eigenes, aber es ist wirklich eine sinnvolle Sache und so hoffe ich, dass das ein oder andere, vielmehr gesagt, ich hoffe wirklich inständig, dass wir keine Türen schließen müssen, sondern für alle abgebenden Unternehmer auch tatsächlich jemanden finden, der die Nachfolge antritt.
Also auch hier spricht uns an. Vielleicht eine Ergänzung dessen nochmal. Man hat ja oftmals, wenn ich über Boomer-Generation spreche, könnte man vielleicht annehmen, dass manchmal Vorbehalte sind, in die digitale Welt reinzugehen, in solche Portale sich anzumelden. Das sieht man an der Nutzung von Social-Media-Kanälen, die auch in dieser Generation nicht weit verbreitet sind. Ich kann die Ängste nehmen, wenn die Anmeldung erfolgt ist und die ist total einfach, dann übernehmen Menschen die Gespräche. Das heißt, dann fängt die klare Kommunikation an.
Dankeschön, vielen lieben Dank. Wir hatten es ja vorhin schon mal, Thema Beihilfewerte. Wir haben es ja gerade bei unserem Förderprogramm tatsächlich festgestellt, mit Jahresbeginn wurden die Basiszinssätze angepasst seitens der Förderinstitute. Demzufolge haben sich die Beihilfewerte in den einzelnen Förderprogrammen stark reduziert. Hat es vielleicht auch Auswirkungen bei euch? Ja, Beihilfewerte auf die MBG, auf die stille Beteiligung oder aber auch auf etwaige Bürgschaften?
Also insgesamt muss man eigentlich sagen, dass die Beihilfewerte von mehreren Faktoren beeinflusst werden. Der Zinssatz ist tatsächlich in unseren Augen erfahrungsgemäß ein vergleichsweise kleiner Bestandteil dessen. Ganz, ganz, ganz stark wirken Laufzeit und Bonität. Sind aus unserer Sicht viel, viel stärkere Treiber hinsichtlich der Beihilfewerte-Systematik und haben einen größeren Einfluss darauf, was am Ende dabei rauskommt. Jetzt sind wir ja mit dem glücklichen Umstand beseelt, dass wir seit kurzem 300.000 Euro über die letzten drei Kalenderjahre an Beihilfewerten, ich sag mal, einsammeln dürfen, beziehungsweise ja nicht wir genau genommen, sondern die Unternehmer und Unternehmerinnen. Insofern ist es uns, ich sag mal, grundsätzlich ja noch viel eher möglich, mit größeren Finanzierungsvorhaben entsprechend umgehen zu können und handeln zu können. Es gibt ja aber auch im Fall, in Fallbeispielen auch die Möglichkeit, mit der AQVO, also einer anderen Rechtsgrundlage zu arbeiten, also das ein bisschen aus diesem De Minimis-Topf rauszurechnen. Am Ende muss man insgesamt, glaube ich, jedes Vorhaben sehr individuell betrachten und da ein Auge darauf haben, inwieweit das optimierbar ist, inwieweit man die Sachen berücksichtigen kann und miteinander kombinieren kann. Man hat ja auch nicht nur die Thematik, dass die MBG einen Beihilfewert hat, Die Bürgschaft hat einen Beihilfewert. Wenn sie ein Förderdarlehen mit reinnehmen, dann hat das auch noch einen Beihilfewert. In Summe ist es dann am Ende eine komplizierte, komplexe Angelegenheit. Aber wir kümmern uns da immer sehr gerne darum, das strukturiert zu betrachten.
Genau, das ist ja im Endeffekt auch unser Job, das Ganze für einen Kunden optimal zu strukturieren. Und wir sprechen natürlich dann immer über eine Finanzierungsstruktur, beispielsweise in Kombination Förderkredit, Bürgschaftsbank, auch MBG-Zuschüsse oder Eigenkapital entsprechend. Also von daher ist es immer die Struktur. Wir kümmern uns darum. Klingt in erster Linie vielleicht erstmal kompliziert. Wir wollen euch da die Angst nehmen. Kommt einfach mit uns in den Austausch und dann finden wir die passende Struktur für euch.
Genau.
Wir arbeiten nun ja schon Jahrzehnte eigentlich miteinander zusammen, erfolgreich miteinander zusammen, und ihr habt gerade schon den ein oder anderen Einblick in gemeinsame Projekte gegeben. Gibt es jetzt aktuell Best-Practice-Beispiele, in die ihr uns mal einen kurzen Einblick geben könnt?
Ach, Berliner Volksbank.
Überleg, Peter.
Nichts Falsches sagen.
Die Berliner Volksbank, ein ganz wesentlicher Spieler hier in Berlin. Also es gibt mehrere Häuser, die das reklamieren. Wir können das aber beurteilen. Best Practice, wir haben laufend miteinander zu tun. Die Helden in der Zusammenarbeit sind das Gründerteam. Chapeau, wirklich, was wir da für gemeinsame Projekte realisieren. Die sind immer anspruchsvoll. Gründerinnen und Gründer haben sehr oft nicht die Kreditsicherheit oder das Eigenkapital genügend vorhanden. Und das ist ja schon wirklich ein sehr eng verzahntes Zusammenspiel, wo man sich absolut blind versteht. Wir haben andere Fälle, die manchmal anspruchsvoller sind. Anspruchsvoller wären zum Beispiel Unternehmensnachfolgen, insbesondere wenn es auch höhere Werte betrifft. Auch da spielen wir sehr gut zusammen. Wir begleiten Ingenieurbüros, die ihre Nachfolgegrade, die Anteile verkaufen. Wenn die etabliert sind, geht das recht schnell mit den Anteilen auch in die Millionenbeträge rein. Wir begleiten anspruchsvolle, wir haben auch ein bisschen Industrie hier in Berlin, industrielle Vorhaben gemeinsam. Also da gibt es auch extrem viele Beispiele. Und zwei darf ich sogar erwähnen, weil wir da eine Freigabe haben. Wir haben eine gemeinsame Fernsehproduktion gemacht, TV Berlin. Kann man in YouTube noch angucken, unter Success in Berlin. Das war seinerzeit die größte Tierklinik hier in Berlin, Valera. Ein total spannendes Projekt haben wir realisiert. Wir sind jetzt schon in der Pandemie haben wir angefangen. Jetzt geht es schon um weiteren Aufbau, um Folgeinvestitionen, weil die Nachfrage so groß ist für unsere Lieblinge. Damit meine ich die Hunde, die Katzen. Meistens geht es tatsächlich um diese Tiere. Die sind hochmodern ausgerichtet, wahrscheinlich im Bundesgebiet eine der modernsten Kliniken. Das haben wir gemeinsam realisiert. Wir haben aber auch keinen Branchenausschluss. Ich weiß, dass viele Banken sich ja zurücklehnen oder zurückziehen, wenn es um Themen wie Bauunternehmen geht oder wenn es um Themen geht wie Gastronomie. Auch da haben wir gemeinsam, das darf ich auch erwähnen, weil auch da eine Fernsehproduktion gemacht wurde, wir haben auch gemeinsam das Frühstück 3000, ein Frühstückscafé finanziert, sehr angesagt hier in Berlin. Und es lohnt sich, dahin zu gehen. Das ist immer was Besonderes, auch von den ganzen Gerichten und von der Atmosphäre. Also ich kann gar keinen Einzelfall tatsächlich so aufzählen. Wir waren im E-Sport, waren wir als Pioniere unterwegs, haben das in Berlin etabliert. Also es gibt wahnsinnig viele Beispiele. Und Best Practice heißt einfach nur, wir setzen uns zusammen, haben keine Angst vor Finanzierung. Wir, meine ich tatsächlich Unternehmerinnen und Unternehmer, auch dabei. Wir krempeln die Ärmel hoch, wir schauen, wie wir eine Sache strukturieren, wie wir die Sache lösen. Und im Regelfall, wenn wir drei zusammensitzen, bekommen wir das auch gelöst.
Ja, wenn ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen darf. Also konkrete Namen kann ich jetzt nicht mehr weitere nennen, aber so im Groben und Ganzen gibt es immer wieder spannende Themen, die an uns herangetragen werden, mit denen wir uns dann manchmal auch erstmalig auseinandersetzen. Branchenausschlüsse haben wir natürlich nur im Grunde, was so die ganz fiesen Sachen angeht, Rotlichtmilieu, Drogen, Waffen und so weiter. Aber ansonsten eigentlich nicht, was Peter auch gerade sagte. Gastronomie ist für viele Banken gerade kurz nach der Pandemie ein ziemlich rotes Tuch geworden. Da waren wir nie zugeknöpft. Wir haben uns immer jedem Vorhaben gewidmet und immer geguckt, inwieweit wir da in irgendeiner Form Finanzierung darstellen können. Es gibt aber auch zum Beispiel solche Themen wie Immobilienflipping, Fix und Flip ist ja so ein geflügeltes Wort, was dann auch manchmal so ein politisches, rotes Tuch ist, insbesondere für unsere Rückbürgen im Gremium. Die Senatsverwaltung für Finanzen und Wirtschaft sitzen ja bei uns im Gremium mit drin und haben dann natürlich manchmal auch nochmal eine ganz andere Brille auf die Fälle. Und auch da haben wir manchmal eben das Thema, dass so politische Themen wie eben, wie gesagt, Immobilienhandel im weitesten Sinne, gerade auf dem begrenzten Raum, den wir hier in Berlin zur Verfügung haben und der ja auch was Wohnflächen angeht und so weiter stark diskutiert wird. Da natürlich auch manchmal ein Thema, das entsprechend in die Umsetzung zu bringen. Aber ja, Versuch macht klug an der Stelle manchmal. Und je schwieriger eigentlich, desto mehr sind wir, würde ich sagen, motiviert, irgendwie eine Lösung dafür zu finden.
So kennen wir euch. Mhm. Gemeinschaftlich finden wir doch immer für unsere UnternehmerInnen eine Lösung, die für alle Parteien, glaube ich, ganz gut passt. Ja, da sind wir tatsächlich schon am Ende. Herzlichen Dank für euren Einblick. Hat echt Spaß gemacht heute.
Ja, total gerne.
Und ich glaube, Peter, die erste Aufregung war innerhalb der ersten 5 Minuten weg, oder?
Das ging, glaube ich, sehr zügig tatsächlich,
ja, aber sagen.
Mit der charmanten Begleitung hier, da kann das nur immer gut laufen.
Lieben Dank. Henrik, haben wir noch irgendwas hinzuzufügen oder hast du vielleicht noch eine Frage an Anja oder an Peter?
Tatsächlich nicht. Ich würde mich erstmal wieder bedanken bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen habt, kommt natürlich gerne jederzeit auf uns zu. Wie immer, das Angebot steht, schreibt uns eine kurze Nachricht, ruft uns an. Wir stellen auch gerne den Kontakt zur Bürgschaftsbank her und dann sehen wir zu, dass wir gemeinsam die nächsten Investitionen zusammen stemmen.
Genau, richtig. Und
klingt nach einem Plan.
Klingt nach einem Plan.
Da schließen wir uns glattweg an.
Ja. Ja, dann liebe ZuhörerInnen, eine neue Podcast-Folge kommt natürlich im März. Henrik, wir haben uns Gedanken gemacht. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht es um das Thema Netzwerken.
Genau, da haben wir auch wieder 2 Experten mit an Bord. Seid gespannt und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Die Sonne lacht. Es ist kalt, aber die Sonne lacht einem ins Herz. Und von daher bis zur nächsten Episode im März.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.